SRF 1.
Das Regionaljournal Ostschweiz. Höhere Kosten für neue Geschäftsstellen drücken den Gewinn der Bank Lind. Darum werden 5 kleinere Filialen geschlossen. Rorschach will, dass alle Kinder in eine Spielgruppe gehen. Die Stadt übernimmt darum die Kosten. Dann ein Interview mit einem Mann, der seine Lebensaufgabe gefunden hat. Der Toni Rüttimann zieht durch die Welt und baut Hängebrücken. Das Wetter, der Schnee kommt zurück. Am Mikrofon Maria Lorenzetti. Die Bank Lind ist seit langem die führende Bank im Lindgebiet. Vor 5 Jahren hat aber die Liechtensteinische Landesbank LLB die Mehrheit an der Bank übernommen. Und seitdem verfolgt die Bank Lind eine Wachstumsstrategie über die Kantonsgrenzen aus. Grundsätzlich bewähre sich die Strategie, sagt die Bankleitung heute, aber 5 Geschäftsstellen werden überflüssig. Peter Draxler.
Die Bank Lind, das ist im Lindgebiet so etwas wie eine Kantonalbank. Viele Familien haben dort schon seit Generationen ihr Konto, ihre Hypothek und wer sich's leisten kann, der hat auch noch ein paar Aktien. Die Bank ist bodenständig und gesund. Weil das traditionelle Zinsgeschäft aber nicht mehr so rendiert, muss die Bank laufend grösser werden. Sie hat sich darum selber eine Wachstumskur verordnet. Die heisst Crescendo. Der Chef der Bank Lind, der David Sarasin.
Die Strategie Crescendo, wo wir gesagt haben, man will 6 neue Standorte in der Region Ostschweiz aufmachen, haben wir 2 Standorte eröffnet, Erlenbach-Winterthur. Die hat sich bis jetzt sehr gelohnt, weil vom Wachstum ist 50% aus diesen neuen Regionen.
Das heisst, der Bank Lind sind aus diesen neuen Geschäftsstellen rund 90 Millionen Franken zugeflossen. Aber es ist wegen diesen Filialen nicht nur Geld reingekommen, die Bank Lind hat auch deutlich mehr Kosten gehabt und darum letztes Jahr auch weniger Gewinn gemacht.
Der Hauptgrund für die gesteigerten Kosten sind die 2 neuen Standorte in Erlenbach und Winterthur, wo die Kosten im letzten Jahr das erste Mal für das ganze Jahr angefallen sind.
Die Bank steht darum, kaum ist ihre Wachstumsstrategie angelaufen, auch schon wieder auf Bremse. Sie will noch dieses Jahr 5 von ihren 25 Geschäftsstellen schliessen. Humbrechtiken, Gomiswald, Kemperaten, Wesen und auch Geschäftsstelle Erlenbach, die erst gerade neu aufgegangen ist. In Erlenbach soll es immerhin noch eine Kundenberatungsstelle geben. In den anderen Gemeinden bleibt von der Bank nur noch ein Bankomat übrig. Das lange auch, findet der CEO David Sarasin.
Was wir festgestellt haben, ist, dass das Kundenverhalten, wie man mit der Bank zusammenarbeiten will, sich in der letzten Zeit dramatisch verändert hat. Und zwar weg vom Schalter hin zu anderen Kanälen, dass man das Bankgeschäft über das Internet, über das Telefon machen, über Mobile. Und aus diesem Grund haben wir die reinen Schalterstandorte und Schalterfunktionalitäten darum abbauen.
Die betroffenen Geschäftsstellen sind kleine Agenturen, die teils von einer Halbtagskraft geführt werden. Insgesamt gehen 600 Stellenprozent, also 6 Vollzeitstellen, verloren, heisst es bei der Bank.
Der Peter Draxler. Auch andere Unternehmen haben heute ihre Zahlen vom letzten Jahr veröffentlicht. Beim Technologiekonzern Huber & Suhner Zürichsau ist der Gewinn um über die Hälfte zurückgegangen. Ein Grund dafür ist die Solartechnologiesparte, die markant eingebrochen ist. Gegen ein Jahr sei es aber schon wieder deutlich besser gelaufen, sagt der CEO von Huber & Suhner, Urs Kaufmann.
Wir haben im zweiten Halbjahr den Durchbruch geschafft mit der Fiberoptik und werden darum sehr einen guten Start haben ins 2013. Wir sind zuversichtlich, dass wir im laufenden Jahr wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren und wir rechnen auch mit einer Ertragsverbesserung.
Positive Zahlen gibt es auch vom Geschäftsbereich Mobilfunk, wo Huber & Suhner auch stark engagiert ist. Und nochmal Abschlusszahlen. Der Wattwiller Kunststoffproduzent Gurit hat letztes Jahr knapp 14 Millionen Franken, das heisst rund 40% weniger verdient als im 2011. Der Umsatz liegt bei 350 Millionen Franken. Wegen der schwachen Nachfrage haben zeitweise Werke in Kanada und in China müssen geschlossen werden. Das hat zusätzliche Kosten verursacht. Gurit produziert unter anderem Kunststoffrotoren für Windkraftanlagen. Bei der Nachfolge vom Landammann Carlo Schmid zeichnet sich bis jetzt für die Landsgemeinde Ende April eine Auswahl zwischen 2 Kandidaten ab. Der eine, Josef Schmid, Grossratspräsident und Leiter der Landwirtschaftlichen Schule Zaletz im Kanton St. Gallen, der andere Roland Inauen, Museumskurator und Präsident vom Kantonsgericht. Über Kandidaten habe ich vor der Sendung mit Tanja Milius geredet. Sie verfolgt für uns die Wahlen in Appenzell-Innerrhoden. Sie habe ich nach einem Kurzporträt von diesen beiden gefragt.
Der Josef Schmid gilt als Ur-Appenzeller. Er ist 44, ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und hat dann dort ein Studium zum Agronom gemacht. Er kennt Bildung und Schulführung als Lehrer und als jetziger Leiter eben für die landwirtschaftliche Schule Saletz. Und der abtretende Landammann Carlo Schmid ist auch Bildungsminister. Da würde der neue Landammann aller Wahrscheinlichkeit nach auch sein. Denn der Josef Schmid ist auch Grossratspräsident und damit mit dem politischen Geschäft vertraut. Zum Erziehungsdepartement gehört aber auch Kulturförderung und da ist auch das Gebiet von Roland Inauen, einem anderen Kandidat. Er ist 58, Gerichtspräsident und Kurator vom Museum Appenzell. Er kennt Land und Leute, ist beliebt und allgemein respektiert. Er gilt auch als besonnen und ist vernetzt.
Zwei unterschiedliche Profile, also kann man sagen, was denn im Moment mehr gefragt ist für die Nachfolge?
Das ist ganz schwer zu sagen. Es sind ja zwei qualifizierte Kandidaten. Der Josef Schmid hat aufgrund von seiner Tätigkeit im Moment den Schwerpunkt eher bei der Bildung und der Schule. Der Roland Inauen bei der Kultur und dann auch Gerichtspräsident. Was genau der Landsgemeinde Ausschlag gibt, welche Persönlichkeit das die Innerrhoderinnen und Innerrhoder denn genau bevorzugen, das ist für mich zurzeit völlig offen.
Jetzt kann man ja zum Beispiel Innerrhoden noch an der Landsgemeinde selber im Ring reinrufen. Es gibt also in dem Sinn keine Eingabefrist. Wird es tatsächlich noch weitere Kandidaten geben?
Ja, das ist auch immer ganz schwierig vorauszusagen. Was sich gezeigt hat in den letzten Jahren, dass ganz neue Namen im Ring, die haben eigentlich praktisch keine Chance. Im Moment sieht es so aus, als wären der Josef Schmid und der Roland Inauen die beiden einzigen Anwärter. Von der Regierung ist zumindest bis jetzt kein Rochade bekannt. Klar ist auch, das Gewerbe und die SVP, die bringen keine eigene Kandidatur. Und bei dieser Ausgangslage dürften sich potenzielle weitere Kandidatinnen und Kandidaten auch eher ein bisschen schwer tun. Überraschungen sind aber natürlich immer möglich.
Danke, Tanja Milius. Die Innerrhoder Landsgemeinde, die ist dann am 28. April. In Rorschach sollen alle Kleinkinder in eine Spielgruppe als Mittel der Frühförderung und als Mittel zur Integration. Die Stadt schafft dafür Anreize und bietet Spielgruppen in Zukunft für die Eltern gratis an. Markus Wirli.
Das hat es im Kanton St. Gallen bis jetzt noch nicht gegeben. Einmal in der Woche in die Spielgruppe gehen, aber nichts dafür zahlen müssen. Rorschach hat aus seinen schlechten Erfahrungen gelernt. Ein Förderkonzept für Kinder ab 3 Jahren, also eine Spielgruppe, gibt es zwar schon 2,5 Jahre lang, aber nur die Hälfte der Eltern schickt ihre Kinder dort an. Darum hat der Stadtrat jetzt reagiert, der Stadtpräsident Thomas Müller.
Ja, bisher war es halt so, dass man die Spielgruppe hätte müssen zahlen und das hat dazu geführt, dass ein Teil Eltern dann das Geld nicht hatten. Und der Stadtrat will jetzt das Angebot so schaffen, dass alle unabhängig von der wirtschaftlichen Lage die Spielgruppe können besuchen können.
440 Franken kostet der Besuch der Spielgruppe, einmal in der Woche 2 Stunden und das ein Jahr lang. Der Betrag will jetzt die Stadt übernehmen. Das neue Gratisangebot gelte für alle Eltern und ihre Kinder, sagt Thomas Müller. Er hofft, dass in die Spielgruppe vor allem auch mehr ausländische Kinder kommen. Viele Ausländer würden ihre Knirps bis ins Kindergartenalter zuhause behalten. Darum könnte es lang kein Deutsch, sagt Thomas Müller. Rorschach hat einen grossen Ausländeranteil und genau da sei die neue Spielgruppe eine Chance.
Für uns ist wichtig, dass alle Kinder möglichst im Kindergartenalter schon Deutsch können, auch wenn sie einen anderen Herkunftshintergrund haben.
Der Kanton Basel-Stadt macht seit dem Jahr etwas ganz Ähnliches. Da müssen ausländische Kinder noch vor dem Kinski in eine Spielgruppe eben zum Deutsch lernen. Aber sie müssen, und wollen die Eltern das nicht, müssen sie mit einer Strafe rechnen. Das Ursachenprojekt ist weit weg von Zwang. Das Angebot ist freiwillig. Aber weil es gratis ist, hat man auch Erwartungen. Der Schulpräsident Guido Etterlin.
Die sehr grossen Hürden jetzt da offensichtlich, die haben wir mit dem neuen Konzept abgebaut. Und entsprechend gross ist jetzt eigentlich unsere Erwartung, dass die Eltern in dem neuen Konzept werden mitschaffen.
Rorschach mache mit der Spielgruppe, die nichts kostet, genau das Richtige. Das sagt der Thomas Rüegg, der Präsident der St. Galler Volksschulgemeinde.
Ich glaube, dass die Strategie auch gescheit ist und dass sie die Schwellen abnimmt und vor allem eben auch für Leute dann, das Angebot zugänglich macht, die sonst im Reflex viel schneller würden Abstand nehmen. Und deshalb schaue ich es als sinnvoll an.
Das letzte Wort zu dieser Gratisspielgruppe zu Rorschach haben die Bürger an der Bürgerversammlung Ende März.
Seit einem Vierteljahrhundert zieht der Toni Rüttimann durch Südamerika und Asien und baut Brücken. Der Engadiner konstruiert Hängebrücken über rissende Flüsse und gibt sein Wissen den Einheimischen weiter. Seine Bilanz bis jetzt sind 600 Brücken auf der ganzen Welt. Für ein paar Tage war Toni Brunner letztens in der Schweiz. Diana Jörg hat ihn getroffen und hat ihr erzählt, woher seine Leidenschaft kommt.
Ja, das war nach zwei Wochen vor der Matura, wo ich im Engadin am Lernen war, habe ich im Fernsehen die Bilder vom Erdbeben in Ecuador gesehen. Und die haben mich so beeindruckt, dass ich gedacht habe, ich sollte etwas Nützliches machen in meinem Leben, wenigstens ein paar Monate zwischen Matura und Studium. Und Matura gemacht und die gleiche Nacht abgereist nach Ecuador, um Gogo helfen. Obwohl ich natürlich keine Ahnung hatte, wie helfen und als einzelner junger Engadiner sowieso keine Ahnung hatte. Ja, und dann habe ich dann gesehen, was das bedeutet, dort in dieser Katastrophenzone, wo die Flüsse, die runtergerasselt sind, vom anderen Ostabhang Richtung Dschungelgebiet und so riesige Schlammlawinen die Strassen mitgerissen haben und natürlich Brücken. Und gesehen haben, was das bedeutet, wenn man isoliert ist, wenn man abgeschnitten ist als ganze Dörfer und nicht über kann.
Du sind sie einfach gegangen ins Erdbebengebiet. Wie ist es denn heute? Kommen die Staaten oder Gemeinden in Lateinamerika und Asien auf sie zu und fragen sie um Hilfe?
Die Staaten sowieso nicht. Wir sind ja nicht. Also, wir haben auch kein Büro oder irgendwie eine Firma oder eine Organisation. Wir sind einfach ich selber, die von Land zu Land ziehen. Und in jedem Land finde ich einen lokalen Kollegen, der sich dann entschließt, mit mir mitzuziehen und mit den Bauern dann die Brücke zu bauen. Mhm. Und jeweils noch irgendwo in einer Zentrale in diesem Land ein Schweißteam, das dort schweissen. Also sagen wir, Dörfer, die kommen schon auf uns zu. Vor allem, wenn man mal so 10 Brücken gebaut hat in einem Land. Kann man sich vorstellen, da wie in Graubünden, wo es so viele Berge hat und so viele Flüsse. Nimmt man mal all die Brücken, die ihr habt, weg. Und dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Denn wenn wir eine Brücke bauen im Engadin, dann kommen dann die von Davos ziemlich schnell oder die von Chur kommen dann auch und sagen, hey, wir haben gehört, ihr baut so die Brücke mit den Leuten, könnten wir auch eine haben, was müssen wir dafür tun? Und dann baut man die 3-4 Brücken in dem Kanton und dann kommen schon die vom Wallis und sagen, hey, wir haben gehört, dort hinten, die ganze Mosten, dort bauen die solche Brücken, könnten wir auch haben.
Sie sind also fast ein Einzelkämpfer, ohne Firma, ohne Organisation im Rücken. Wie ist es möglich, ohne Hilfe die Projekte können zu realisieren?
Ja, Hilfe haben wir natürlich viel. Also da helfen alle mit. Viele helfen mit. Zuerst einmal die Bauern, die eben ihre Sand und Kies und Zement und Transport organisieren, um ihre Brücken zu abholen, wo wir am Schweissen sind. Das ist ein grosser Teil. Nachher Material, ich frage jetzt ja seit über 10 Jahren schon die Stahlseile da von praktisch allen Schweizer Seilbahnen, die ihre Seile nach Gesetz müssen ändern müssen, wenn sie einen gewissen Festigkeitsverlust haben. Mhm. Wenn sie die auswechseln, dann geben sie die uns. Und das ist schon zusammengerechnet, das sind 350 Kilometer Seile, die wir bis jetzt gekriegt haben von der Schweizer Seilbahn. Und das sind auch die da oben von Arosa zum Beispiel. Super, 42 mm Seile von Lags, von wir haben in Schulz, Mottenalons und natürlich alle Walliser und Oberländer im Bernischen. All die helfen mit. Nachher die Röhre kriegen wir von einer Firma, einer Familienfirma, italo-argentinische Familienfirma, die uns jetzt schon seit 10 Jahren die Röhre immer gratis schenkt. Und dann Transport. Dann die Regierungen auch, dass sie uns die Erlaubnis geben, gratis in die Länder rein zu transportieren. Dann gibt es Transportunternehmen, die uns helfen, nur schon Zeile aus den Bergen abzubringen in die Zentralschweiz. Das ist eine riesige Kette, aber wir haben keinen Namen.
Und gleich stelle mir das unschwierig vor. Wie kommunizieren Sie denn mit all diesen Regierungen und so? Ich meine, Sie müssen wie die Einfahrerlaubnis überhaupt zuerst auch haben.
Mhm. Das ist alles persönlich. Und darum sind alles Freundschaften. Also es ist eben eine lange Geschichte. Es sind jetzt schon fast 26 Jahre. Und das baut sich dann langsam auf. Und ich bin ja so ein komischer Fall, oder? Und alle merken dann, dass es wirklich ein komischer Fall ist, aber wo Hände und Füße hat. und dann helfen sie mit. Und die halt nicht wollen mithelfen, weil sie anders zu haben oder es nicht so wichtig sind, dann geht man halt zum Nächsten.
Sie sagen, alle helfen mit, eben auch gerade die Bevölkerung. Wo ich sie gefragt habe oder ihnen gesagt habe, sie bauen die Brücken, haben sie gesagt, nein, nicht einbauen sie. Die Bevölkerung baut sie. Und vor allem gerade in Myanmar, am ehemaligen Burma, sind die Leute extrem hilfsbereit oder wollen wirklich mit anpacken. Woran liegt es, dass die Leute sehen, hey, wir müssen jeder und jede an den Sack, damit die Brücke entsteht?
Ja, es ist eine Chance, die sie packen. Also sie sehen ja mit den Bildern, die wir zeigen, oder wenn sie selber schon eine Delegation geschickt haben, dort, wo wir schon mal Brücken am Bauen waren, dann sehen sie, dass es eine Chance ist, wo sie vielleicht schon 50 oder 80 oder 100 Jahre darauf gewartet haben. Und dann sagen sie uns auch, hey, unser Grossvater hat schon probiert, hier eine Brücke zu bauen und er hat es nicht geschafft. Unser Grossvater hat es wieder probiert, mit den Leuten hier eine Brücke zu bauen und sie haben es auch nicht geschafft. Und jetzt haben wir die Chance, wir setzen uns ein. Und wir sind nur das Zweite, wo wir dort auftauchen. Es ist ja klar, dass wir nichts eine Brücke bauen können. Wir können sagen, so und so geht es und das Material herbringen. Und dann mit ihnen die Brücke betonieren. Und das geht ja alles so schnell. Also sind für eine 100 Meter Brücke wird 2 Tage betoniert. Nachher 3-4 Wochen warten, bis es stark ist. Und dann nochmal 1-2 Tage montieren. Und dann steht die Brücke. Und wir sind schon wieder weg. Und sie sind sich noch am Rollen vom Schock.
Dass oft mal eine Brücke da steht. Dann sind Sie und Ihre Kollegen vor Ort quasi die Ingenieure. Sie haben die Brücke mal gezeichnet. So quasi ein Prototyp, kann man das sagen. Im Prinzip ist es überall die gleiche Brücke. Sie variiert halt einfach von der Länge her.
Ja, man kann es so sagen, grob gesagt. Es sind einfach zwei Pfeiler, die man machen aus Pipeline-Röhren. Je nach Spannweite auch verschiedene Höhen. Nachher die Hauptseile, die so 30 bis 40, 45 mm Durchmesser haben, völlig überdimensioniert. Aber weil wir ein Geschenk kriegen, macht das nichts. Und so haben wir viel längere Lebensdauer und wir müssen gross darum sorgen. Und der Boden ist jetzt unterdessen nicht mehr aus Holz. Etwa die ersten 12 Jahre war es immer aus Hartholz, wo die Leute selber im Wald zugeschnitten haben, mit Motorsäge und auf dem Buckel hergetragen haben und alles. Aber jetzt seit etwa 12 Jahren, vor allem seit Asien, ist das alles aus Stahl. Das sind jetzt Stahlplatten, die man geschenkt kriegt, auch von dieser argentinischen Firma. Und so Stahlrahmen, wo die Platte drauf kommt. Und so ist eigentlich ganz Brücke heutzutage aus Stahl und hat natürlich viel größere Lebensdauer. Und die kann man so schön modular dann zusammenstellen. Es gibt dann so Brücken-Kits, wo man für jeden Ort spezifisch berechnet und auch mit den Seillängen und allem, dass es dann ja keinen Fehler gibt bei der Montage.
600 Brücken, haben wir gesagt, sind es mittlerweile. Was ist so Ihre Vision? Wie viele sollen es sein?
Noch eine.
Noch eine? Warum gerade die?
Ja, das war immer schon so. Wir denken noch an eine Brücke. Und in die setzen wir uns voll rein. Und dann vielleicht noch eine. Und dann vielleicht halt noch eine. Und noch eine. Aber ich bin nicht der Typ, der Pläne macht und Versprechen macht. Ich weiß schon, wie schwierig das Ganze ist. Und ich weiß schon, wie leicht das aus der Bank geraten kann. Ich selber bin ja vor 10 Jahren flachgelegt worden von einer Bakterie. Ein Ding, das man nicht mal sehen kann. Und mit Essensinfektion dort in Kambodscha in den Körper reingekommen ist. Und nachher bin ich 2 Jahre gelähmt gewesen. Und wieder alles müssen von neu anfangen. Also Pläne machen, das habe ich schon lange aufgegeben.
Können Sie darum mit dieser Leichtigkeit, ohne Haus, ohne genaue Adresse, ohne eben, Organisation im Rücken, ich sage es nochmal, durch die Welt gehen und den Leuten helfen?
Nein, das war nicht von der Krankheit her. Das ist schon von Anfang an meine Einstellung gewesen, oder was ich probiert habe zu leben. Einfach, dass ich als Person sage, für was bin ich überhaupt da auf dem Planet? Und die Jahre, wo wir so bleiben in dem Leben, wie kann ich die am besten einsetzen? Das hat schon mit 19 angefangen. Und das war ja der Grund, dass ich dann nachher das zu meinem Leben gemacht habe. Jetzt das von der Leichtigkeit oder sagen wir von der Einfachheit durchs Leben gehen, das ist eine Übungssache und ist wichtig. Also wenn man ewig unterwegs ist, von einer Brücke zur anderen, alle 2 Tage wieder weitergeht, dann ist es ziemlich bald logisch, dass man nur das mit sich trägt, was man kann auf seinem Rücken tragen kann. Oder auf einem Töffel oder auf einem Velo. Und dann alles reduziert, was nicht nötig ist. Auch im Kopf.
Würden Sie mir recht geben, wenn ich sage, Toni Rüttimann, Sie sind ein Nomad, der Brücken konstruiert?
Ja, das ist ja so. Ein Nomad, der dorthin geht, wo er findet, es ist nötig. Also, wir suchen ja, wo wir nützlich sein können. Und das ist ja etwas Wichtiges. Helfen, das kann man ja leicht sagen. Aber dann muss man auch zuerst sich Mühe geben und die Schritte machen. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie viel wir gehen suchen, wo können wir uns einsetzen, wo können wir nützlich sein. Und tagelang oder sogar wochenlang unterwegs sind in katastrophalen Gebieten und Strassen, um das Dorf zu finden, wo unsere Hilfe nötig hat. Und dann mit denen reden und das auswählen und dann die Brücke bauen. Also, es ist ein richtiges Suchen. um dann nützlich zu sein.
Was ist das nächste Projekt? Sie gehen ja jetzt wieder ins Ausland. Ja. Sie fliegen nächstens ab. Wohin geht's?
Also ich bin eigentlich nur da. Ich komme einmal im Jahr da in die Schweiz. Und jetzt bin ich unterwegs von Myanmar, halt, wo ich lebe und baue, nach Argentinien, zu der Röhrenfabrik und Plattenfabrik, dort, wo uns so viel Material geschenkt haben in den letzten 5 Jahren. Jetzt kann ich dir mal Grüezi sagen und Danke sagen und dann nochmal betteln für... Ja, also betteln muss ich schon gar nicht mehr. Sie sagen immer, was wir helfen können, das machen wir gern. Dass wir nochmal Röhren kriegen für weitere 30 Brücken in Burma. Und im Moment sind wir in diesen 3 Ländern, also in Burma, in Indonesien, dort bin ich zwischen den 2, und mein langjähriger Kollege, der Walter Janis, in Ecuador. Und er hat jetzt auch nochmal Röhren gekriegt für 50 Brücken von der gleichen Firma. Und das kann ich mal allen Gogen danken sagen und würde mal Grüezi sagen. Und dann möglichst schnell zurück nach Myanmar wieder zum Weiterbauen.
Der Toni Rüttimann war das über sein Nomadenleben und sein Herzblut, das Helfen mittels Hängebrücken. Regionaljournal Ostschweiz war 5:06, das sind die Meldungen vom Tag. Die Bank Lind hat im letzten Jahr mehr Kunden gewonnen, hat insgesamt aber 15% weniger Gewinn gemacht. Grund dafür sind die Kosten für neue Geschäftsstellen außerhalb des Lindgebiet. 5 kleine Filialen werden darum geschlossen. Rund 60% weniger Gewinn hat der Kabelhersteller Huber und Suno gemacht. Das Problem beim Unternehmen mit Sitz in Herisau ist die Solarsparte, die eingebrochen ist. Zuversicht gibt der Firma laut Mitteilung das Geschäft mit der Glasfaseroptik, der Bereich Brummi. Und auch das Toggenburger Unternehmen Gurit hat Zahlen 2011 veröffentlicht. Auch dort gibt es einen Gewinneinbruch um 38% auf rund 14 Millionen. Der Gurit macht Flaute im Windenergiegeschäftsproblem. Zum Wetter die Prognose von SRF Meteo mit der Claudia Stocker.
Der Winter gibt ein kleines Comeback. Morgen liegen die Höchsttemperaturen zu Weinfelden und zu Glarus zwar noch bei 4 Grad, zu Herisau bei 0 Grad, das aber schon kurz vor dem Mittag. Am Nachmittag wird es immer wie kälter. Das Wetter dazu grau, immer wieder kann es auch ein bisschen regnen oder schneien. Im Laufe des Tages gibt es auch ein paar Flocken bis ins Flachland. Auch wenn der Schnee nicht überall ansetzt, stellenweise könnte es eben gleich glatt werden. Am Donnerstag geht es mit Winter weiter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 0 und 3 Grad. Schnee gibt es vor allem noch zwischen dem Glarnerland und dem Alpstein.
Claudia Stocker. Redaktion heute für das Regionaljournal Philipp Gemperle, am Mikrofon Maria Lorenzetti. Alle Informationen finden Sie auch bei uns auf der Webseite srf.ch/news. Da ist die Adresse.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.